Jeden Morgen mache ich es mir zur Gewohnheit, mit meiner wichtigsten Aufgabe zu beginnen. Ich gehe direkt in die Vollen. Ich kümmere mich um das, was mich, meine Organisation, mein Unternehmen, mich persönlich weiterbringt. Und erst danach gehe ich ins Tagesgeschäft.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: produktiv statt nur beschäftigt. 7 Hacks, um mehr Zeit für das Wesentliche zu gewinnen. Mit Dr. Tim Reichel. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Hi, willkommen zurück beim Podcast von fürgründer.de. Kennt ihr das auch? Schnell mal die Mails checken, auf ein paar Nachrichten, auf Teams oder Slack antworten, LinkedIn durchscrollen oder 3 Meetings hintereinander. Schon waren wir beschäftigt, aber haben nicht das geschafft, was wir eigentlich wollten. Welche Wege es aus dieser Situation gibt, frage ich heute Dr. Tim Reichel. Er ist Autor und Dozent und hat passenderweise den Bestseller geschrieben, Busy is the New Stupid. Hi Tim.
Hallo René, grüß dich. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Tim, auf Basis dessen, was ich jetzt gesagt habe, eingangs, was erlebst du häufig bei den Menschen, die auf dich zukommen, die da irgendwie Hilfe brauchen bei ihrem Arbeitsalltag? Was ist da so die Situation?
Ja, es ist sehr vielfältig natürlich, weil es auch immer ein individuelles Problem ist. Wie gehe ich produktiv mit meiner Zeit um? Aber eine Sache spiegelt sich immer wieder, sehe ich immer wieder und bekämpfe ich auch immer wieder zusammen da mit meinen Klienten, nämlich dieses unproduktive Beschäftigtsein, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, Dinge zu erledigen, die einen nicht weiterbringen, die einen nicht den großen Zielen näher bringen, sondern die eigentlich nur Zeit verschwenden und am Ende des Tages auch, vielleicht kennst du das auch, in so ein blödes Gefühl hinterlassen, was habe ich heute eigentlich gemacht? Man hat den ganzen Tag rumgewuselt, hat Dinge erledigt, hat E-Mails beantwortet, Präsentationen, war in Meetings und am Ende fragt man sich, ja toll, was habe ich jetzt hier mit dem großen Projekt gemacht, was ich vorantreiben wollte? Was ist mit dem großen Pitch geworden? Ja, und das ist eigentlich so das Größte, womit wir Menschen strugglen. Wir ziehen die unwichtigen Dinge den wichtigen vor. Und das ist das, wo kluges, modernes Zeitmanagement einsetzt.
Ja, ich kann das bestätigen. Ich kenne das leider auch. Ich arbeite auch daran, hart, dass es weniger häufig passiert. Ne? Dass man am Ende des Tages irgendwie so ein Gefühl hat, puh, war ganz schön viel, aber irgendwie auch nicht mit den wichtigen Dingen vorangekommen oder auch am Ende einer Woche, ne, dass man so zurückblickt und schaut, Mensch, eigentlich wollte ich das, das und das machen. Ich habe das immer weitergeschoben und am Ende der Woche war dann keine Zeit. Deshalb, lass uns das direkt angehen, wie wir im Prinzip diese Methoden einsetzen können, was das vielleicht auch für Wege sind. Wir haben auch im Vorgespräch gesagt, wir fokussieren jetzt wirklich auf Dinge, die jeder eigentlich sofort umsetzen kann, direkt morgen, direkt nächste Woche, wenn er seine neue Woche plant. Insofern, ja. Du hast 7 Dinge mitgebracht. Lass uns loslegen.
Genau, wir fangen direkt an bei Nummer 1. Und zwar möchte ich da in die Zielsetzung gehen. Ich stelle die 3P-Regel vor. Es ist super wichtig, dass man sich, wenn man seine Zeit produktiv einteilen, produktiv nutzen möchte, dass man sich Ziele setzt. Das hat jetzt jeder schon mal gehört. Es ist ein bisschen abgedroschen. Es kommt jetzt nicht die Smart-Regel, keine Sorge. Nein, ich habe was anderes mitgebracht, die 3P-Form, wie gesagt. Und mit dieser Formulierungshilfe für Ziele schaffen wir es, produktive Ziele, mindestens ein produktives Tagesziel zu formulieren und unsere To-Do-Liste zu transformieren in einen produktiven Navigator, der uns durch einen Tag führt. Die 3P-Regel ist ganz einfach erklärt. Es gibt 3 Anforderungen an unsere Ziele. Sie müssen persönlich, im Präsens und positiv formuliert sein. 3-mal mit P, deswegen heißt es 3P-Regel. Kommt von Brian Tracy, großer Autor, kann ich nur empfehlen. Aber die Regel hat es in sich. Ich gebe ein Beispiel direkt. Ja, viele von uns schreiben sich eine To-Do-Liste. Da steht dann drauf Präsentation. So, ich muss eine Präsentation machen, dann schreibe ich Präsentation auf die To-Do-Liste. Das ist wahnsinnig schlecht, so ein Ziel zu formulieren. Warum? Ich gucke drauf und weiß nicht so genau, was zu tun ist. Ich habe keinen Bezug zu diesem Ziel. Besonders, wenn es jetzt super wichtig ist, wenn das die wichtige Präsentation ist, die ich unbedingt fertig kriegen will, dann werde ich erstmal andere Sachen machen. Ich werde erstmal E-Mail checken, ich werde erstmal, ein Angebot machen, einen Kunden anrufen, irgendwas anderes, aber nicht diese Präsentation. Wenn ich jetzt aber die 3P-Regel nutze und ein Ziel formuliere. Ich stelle die Präsentation fertig, weil sie mir einen großen Nutzen bringt, weil ich dadurch reich werde, wie auch immer. Ich beschreibe es persönlich, erste Person Singular. Ich bin im Präsenz, stelle die Präsentation fertig. Ich kann auch schreiben, ich mache die Präsentation. Ich mache Folie 3 bis 14, wie auch immer ich das aufteilen möchte. Und dann verknüpfe ich es mit einem sehr positiven Nutzen. Ja, ich schreibe direkt dran, was es mir bringt. Das schreibe ich in das Ziel rein. Das mache ich für mein Tagesziel. Ich muss das nicht für die ganze Liste machen, für meine ganze To-Do-Liste. Ich kann das machen. Aber wenn ich so ein wichtiges Tagesziel formuliere, mit Hilfe dieser 3P-Regel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit großer Priorität, mit großem Fokus darum kümmere und das am Ende des Tages auch erledigt habe, viel, viel größer, als wenn ich das nicht mache und nur so einen schnöden Punkt auf irgendeine Liste schreibe.
Ich glaube, ganz spannend, was du auch gesagt hast. Ich kann natürlich raufschreiben, ich mache die Präsentation fertig, aber vielleicht tatsächlich auch, weil ich weiß, es ist auch eine längere Aufgabe und vielleicht schaffe ich das heute nicht, ganz konkret vielleicht das vorzunehmen, was ich realistischerweise heute wirklich schaffe. Also Folie 3 bis 7. So.
Ja, genau. Wenn das Ziel groß ist, breche ich das Ziel runter. Überhaupt kein Problem. Wichtig ist aber, dass ich dann wieder in dieser Systematik bleibe, in dieser 3P-Systematik. So. Brian Tracy, der Erfinder davon, beschreibt das so, wenn ich es formuliere in der ersten Person Singular, also ich persönlich, und im Präsens, dann ist das wie ein Befehl an unser Unterbewusstsein. Klingt so ein bisschen spirituell angehaucht, ja. Hat aber tatsächlich was davon auch, hilft aber. So, wenn ich jetzt halt nur ein Wort dahin schreibe oder eine Liste mit 100 Worten dahin schreibe, ohne sie zu, oder 10, ohne sie zu markieren, zu priorisieren, vielleicht schreibe ich eine 1 daneben oder mache ein Sternchen, wenn es besonders wichtig ist, wie man das ja so macht. Ja, ja, alles schön und gut, aber wenn ich es einmal aufgeschrieben habe, das hat die Form wie ein Vertrag mit dem Unterbewusstsein und dass ich dann mehr Motivation habe, dieses Ziel zu erledigen, das funktioniert wirklich. Das kann ich sehr empfehlen, gerade wenn ich einen vollen Terminkalender habe, eine volle To-Do-Liste habe oder auch viele operative Aufgaben im Tagesgeschäft. Viele Selbstständige, viele Gründerinnen und Gründer kennen das, ja, dass man sich Ziele vornimmt, dass man sich auch wirklich vorab überlegt, ja, das könnte ich machen und dann kommt das Tagesgeschäft. Und am Ende steht man da vom Tag und denkt, jo, eigentlich habe ich nur reagiert, jetzt viel im Unternehmen gearbeitet, aber nicht am Unternehmen. Sorry für den Kalauer, ich muss gleich was in euer Phrasenschwein werfen wahrscheinlich dafür. Aber genauso ist es ja. Man lässt das große Strategische aus dem Blick, um die kleinen taktischen Sachen im Tag zu erledigen. Und das ist ja eigentlich falsch. Man möchte ja beides versuchen, irgendwie zu balancen. Und mit so einem Tagesziel, was ich dann mit der 3P-Regel formuliere, schaffe ich das. So behalte ich meinen Fokus. So schaffe ich es auch, weniger unproduktive Beschäftigungen am Tag in die Liste zu nehmen, weil ich ja dieses Tagesziel noch habe, was einfach Platz blockiert. Mhm. Und dieses Runterbrechen in kleine Ziele, wie du es gesagt hast, ist genau richtig. Falls man jetzt merken sollte, dieser positive Aspekt wird weggedrückt durch die Wucht des großen Zieles. Hat man ja schon mal. Ne? Man hat so ein riesiges Ziel, das erdrückt einen, man hat keinen Bock anzufangen. Ja, mach es kleiner. Mach es kleiner, mach den Ziel für den Vormittag, eins für den Nachmittag. Oder mach dir direkt ein Wochenziel daraus. Ich mache die Präsentation fertig. Heute Folie 1 bis 5, morgen 5 bis 10. Bop, 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 bop. So, ich schreibe diese Ziele auf. Ich trage die Ziele direkt in meinen Kalender rein. Ich blocke mir direkt Zeit. Ich greife schon vor zu ein paar Tipps, die gleich noch kommen. Mhm. Aber ja, so ungefähr könnte die Strategie aussehen. Wichtig hier, wir fangen ganz easy an. Wir nutzen die 3P-Regel. Es ist super banal. Jeder kann das machen. Ich will keine Ausreden hören. Jeder kann diesen Satz aufschreiben. Ich stelle die Präsentation fertig, weil ich dadurch einen großen Nutzen habe. Jeder kann diesen Satz aufschreiben, für jede andere Aufgabe auch. Und dann will ich mal sehen, wie so eine To-Do-Liste funktioniert, wenn ich den Satz oben drüber schreibe und dann erst die anderen kleinen Punkte dahin, aber mich zuerst um das Tagesziel kümmere.
Das ist ein gutes Stichwort für den zweiten Tipp gleich, aber ich möchte das auch ganz kurz bestätigen. In meiner redaktionellen Arbeit mache ich es im Prinzip genau so. Ich sage mir, okay, diese Seite möchte ich schreiben, weil bringt ja auch etwas, da sein Contentstück zu schreiben. Und dann schaue ich auch, dass ich mir das über die Woche in kleinere Teile aufteile, weil im Endeffekt 8 Stunden am Stück kann ich ohnehin nicht schreiben. Also breche ich das runter auf jeweils 2 Stunden pro Tag und dann kommt das in der Woche auch ganz gut hin. Und das kommt dann aber, oder das führt uns dann zu Punkt 2 deiner Liste.
Genau. Und zwar möchte ich hier ein bisschen Struktur in den Tag bringen. Und ich bin bei Ryan Tracy geblieben, nämlich bei seiner bekannten Eat That Frog Methode. Und hierbei geht es darum, dass ich jeden Tag nicht mit irgendwelchem Kleinkram beginne, sondern sofort mit meiner wichtigsten Aufgabe. Eat That Frog ist ein Sprichwort aus Amerika, eine Metapher, die so etwas beschreibt wie, wenn ich jeden Tag zu Beginn einen lebendigen Frosch verspeise, kann mir nichts Schlimmes mehr passieren. So, ist ein bisschen weit hergeholt und schlecht übersetzt, aber so ungefähr klingt es. Das ist der Ursprung. Grundsätzlich heißt es, wenn wir jeden Tag, oder übertragen heißt es, wenn wir jeden Tag mit unserer schlimmsten, wichtigsten Aufgabe beginnen, die uns aber den größten Mehrwert liefert für unsere Entwicklung, für die persönliche oder für die unseres Unternehmens, dann haben wir einen positiven Tag begonnen. Dann kann nichts Schlimmes mehr passieren. Wir haben etwas geschafft. Wir haben unser Tagesziel erreicht, schon direkt zu Beginn oder schon direkt zu Beginn daran gearbeitet. Und da ist ein wunderbares Gefühl, um sich direkt in einen produktiven, Tagesrhythmus zu werfen, wenn ich eben nicht morgens mit irgendwelchen Kleinkram beginne, nicht erstmal die E-Mail checke, nicht erstmal alibimäßig irgendwas aufräume oder irgendeine Aufgabe erledige, von der ich weiß, dass sie gar nicht wichtig ist, sondern nein, direkt die großen Brocken, das, was ich schon lange vor mir herschiebe. Und Tracy sagt, diese Eat That Frog Aufgaben sind nicht nur die Aufgaben, die wichtig sind, sondern auch die Aufgaben, ganz besonders die nervig sind, die wir schon lange vor uns herschieben, wo wir prokrastinieren, die wir gerne abgeben würden. In meinen Seminaren frage ich die Leute immer, wenn wir die suchen, was wäre die Aufgabe, für deren Erledigung sie am meisten Geld bezahlen würden? So, und dann kommen wir immer sehr schnell darauf, was gerade die entsprechende Eat That Frog Aufgabe, der Frosch der entsprechenden Person ist, nämlich das, worauf überhaupt keine Lust hat, was aber so wichtig ist, dass er dafür Geld ausgeben würde. So, und wenn man sich das mal fragt, ihr könnt euch das auch mal fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist euer Frosch? Was müsstet ihr eigentlich morgens beginnen und direkt erledigen? Und ganz häufig höre ich da als Ausrede, ja, es ist so groß. Ne, auch das, was du gerade gesagt hast, René. Das ist so viel Arbeit. Da sitze ich ja den ganzen Tag dran. Ja, dann schneid ein kleines Stückchen von deinem Frosch ab. Erstmal so ein Beinchen. Oder so, ich will nicht die Vegetarier provozieren. Aber man muss nicht den ganzen Frosch auf einmal essen, um in der Metapher zu bleiben, sondern Schritt für Schritt, häppchenweise. Ich arbeite jeden Morgen, mache ich mir als Gewohnheit. Wir haben später noch in Nummer 7 haben wir noch einen Trick, wie man Gewohnheiten sehr, sehr leicht etablieren kann. Jeden Morgen mache ich es mir zur Gewohnheit, mit meiner wichtigsten Aufgabe zu beginnen. Ich gehe direkt in die Vollen. Ich kümmere mich um das, was mich, meine Organisation, mein Unternehmen, mich persönlich weiterbringt. Und erst danach gehe ich ins Tagesgeschäft. Als allererstes aber esse ich ein Stückchen Frosch.
Du hast ja schon so ein paar Dinge genannt, die mich davon abhalten, mit dem Frosch anzufangen. Gerade wenn wir uns vielleicht auch Teams angucken, gibt es ja durchaus Dinge, die da diesem eigenen individuellen Ziel und dem eigenen individuellen Tagesstart im Wege stehen können. Welche Tipps hast du da?
Ja, höre ich auch sehr häufig, auch guter Punkt von dir, weil zwei Dinge. Erstens, wenn ich im Team arbeite, super schwierig, meine eigenen Interessen durchzusetzen und wenn ich einen Vorgesetzten habe, eine vorgesetzte Person, die mir sagen kann, was ich zu tun habe. Aber auch hier gibt es für mich keine Ausreden, weil dann wäre mein Ansatz zu sagen, dann mach es vorher. Wenn du um 8 Uhr eine Teambesprechung hast, stehst du vorher auf und machst die Sachen um 7:30. Eine halbe Stunde vorher an deiner Aufgabe zu arbeiten, wirst du hinbekommen. Du stehst einfach vorher auf. Du baust deinen Tagesrhythmus daran um. Und das sagt jemand, der nicht gerne um 7:30 mit der Aufgabe anfängt. Ich fange gerne etwas später an. Aber wenn ich eine neue positive Gewohnheit verankern möchte, wenn ich sehe, dass mir das einen riesen Nutzen bringen könnte, mit dieser Eat That Frog Methode zu arbeiten, dann ist das ein gutes Investment. Und gerade in Teams kann man auch im Prinzip gut in der vorgeschalteten Planung, Organisation mal darüber sprechen, zu sagen, ey, lass mal gerade überlegen, dass wir uns hier nicht verheddern, sollen wir nicht direkt mit der größten Aufgabe anfangen? Da kann man auch so ein bisschen federführend versuchen, die Organisation umzuschiften, die Prioritäten umzuschiften, einfach vorschlagen, man muss es ja nicht bestimmen, gerade in Teams ist die Kommunikation ja super wichtig, aber auch da lässt sich das gemeinschaftlich festlegen und ansonsten durch einfach einen geänderten persönlichen Tagesplan vorziehen, dadurch den Frosch von mir aus zu Hause, von mir aus direkt nach dem Aufstehen, dass ich direkt an meinem größten Projekt arbeite, was auch immer das ist. Das ist so ein krasser Vorteil, das zu machen, auch allen anderen gegenüber, der Konkurrenz, den Kollegen, wie auch immer. Es bringt so viel mehr, wenn ich mich morgens direkt mit dem Wichtigsten beschäftige und nicht erst mich warm laufen muss, was eh nicht funktioniert. Das ist eine Form der Selbstlüge, wenn ich mir sage, ja, ich muss erstmal jeden Morgen klarkommen, erstmal einen Kaffee trinken, erstmal eine halbe Stunde E-Mails. So, nein, mach erst die wichtigsten Sachen, alles andere kann so lange warten. Und wenn es nicht warten kann, dann steh eher auf und mach dann deine wichtigste Sache. Arbeite daran, lass dich davon nicht abbringen, das zu schaffen.
Eine andere Argumentation ist manchmal dieses Thema, ich weiß ja nicht, wann mich die Muse küsst oder wann ich in den Flow komme. Und ich hoffe, wenn es jetzt nicht am Vormittag ist, dann ist es vielleicht später am Abend. Wie realistisch ist denn das aus deiner Erfahrung?
Ja, gerade in kreativen Bereichen höre ich das häufiger. Ich schreibe ja auch und sitze dann auch manchmal morgens da und denke mir, boah, eigentlich habe ich jetzt gerade gar keine Lust und es fällt gerade gar nicht. Aber dann bereite ich das vor. Wenn es überhaupt nicht läuft, wenn ich einen kreativen Beruf habe, wenn ich irgendwie auf was anderes noch angewiesen bin, dann kann ich an meiner Eat That Frog Aufgabe in der Form arbeiten, in der ich vorbereite. Angenommen, du musst was schreiben, hast aber gerade die Riesenschreibblockade. Ja, dann recherchiere. Mach Stichpunkte, bereite dir eine Grafik vor. Bereite alles vor, dass du morgen einen größeren Happenfrosch essen kannst. Das ist jetzt aber nicht als Freifahrtschein gemeint, um das jeden Tag zu machen mit, oh, ich fühle mich heute nicht so. Nein, 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 wirklich nur in Notfällen das machen. Und hier gibt es auch noch einen, wenn es überhaupt nicht läuft, empfehle ich einen Cheat Day einzulegen. Und hier gibt es eine Regel von James Clear, die ich sehr empfehlen kann beim Aufbauen von Gewohnheiten. Und seine Regel lautet, nicht zweimal hintereinander ausfallen lassen. Du darfst cheaten, aber nicht zweimal hintereinander. Hat er in seinem Buch 1%-Regel, wunderbares Buch, hat er das beschrieben. Das würde ich dann ja mit einem zugedrückten Auge empfehlen, aber wie gesagt, nur im Notfall. Und dieses, ja, ich warte, bis ich kreativ bin, ist für mich eigentlich keine Ausrede. Kreativität kann man sich erarbeiten. Also wenn ich mich hinsetze und wirklich beim Schreiben, beim Zeichnen, beim Design, ich kann mir das erarbeiten, ich kann mich Schritt für Schritt herantasten, ich kann recherchieren, ich kann Konkurrenzanalyse machen, ich kann mir Konzepte aufbauen, das geht immer. Und dann mache ich das, um mich Schritt für Schritt zurückzukämpfen.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Jetzt starten wir gut in den Tag mit Eat That Frog. Wir nehmen uns die wichtigste Aufgabe vor, haben vielleicht dann auch in der Stunde, anderthalb Stunden schon ganz gut was geschafft. Wie geht's dann weiter durch den Tag?
Genau. Noch ein Hinweis, die Eat That Frog Methode, wunderbar in Kombination mit der 3P-Regel. Ne? Ich formuliere meine Froschaufgabe mit den 3Ps, ne? Persönlich, im Präsenz und positiv. So, jetzt sind wir dran. Wir haben angefangen, wir haben uns hingesetzt, wir haben mit der wichtigsten Aufgabe begonnen. Und was jetzt eigentlich zwangsläufig passiert, nicht unbedingt danach, wahrscheinlich schon währenddessen, ist, dass wir abgelenkt werden. Wir lenken uns selbst ab, irgendein externer Einfluss kommt, wir gucken aufs Handy, das E-Mail-Programm blinkt, jemand kommt rein, wir schweifen mit den Gedanken ab, wir sind an einer Stelle zu perfektionistisch. Das sind alles Gewohnheiten, negative Verhaltensmuster, die uns davon abbringen, produktiv und fokussiert zu sein. Und gegen diese kleinen negativen Mikrogewohnheiten hilft ein Tool sehr, sehr gut, was ich mir eigentlich aus der Comedy die abgeguckt habe, aber auch im ernsthaften Einsatz gut funktioniert, nämlich die Not-to-Do-Liste. Die Not-to-Do-Liste, eigentlich ein Witz von Marc-Uwe Kling, funktioniert aber auch im persönlichen Selbstmanagement. Es ist eine Liste, wie der Name schon vermuten lässt, das Gegenstück zur To-Do-Liste, nämlich eine Liste mit Aktivitäten, Aufgaben, die ich nicht erledigen sollte. Dinge, die mich davon abhalten, produktiv zu sein in diesem Fall. Aufs Handy schauen, zu perfektionistisch arbeiten, immer direkt auf E-Mails zu reagieren, 5 Gedanken gleichzeitig zu verfolgen, Multitasking zu machen, nicht klar zu planen. All das sind so kleine Gewohnheiten, die sich einschleichen, die uns selber blockieren und mit denen wir uns das Leben schwer machen. Diese Not-to-Dos sammle ich auf einer Liste. Das mache ich nicht jetzt, wenn ich fertig bin mit meiner Eat the Frog-Aufgabe, dann sage ich so, ich schreibe jetzt eine Not-to-Do-Liste. Das mache ich jetzt, das mache ich schon in Vorbereitung, das mache ich nebenbei. Mhm. Ich schreibe mir eine Not-to-Do-Liste und überlege dabei, welche Aktivitäten von mir klauen mir am meisten Zeit? Was blockiert mich? Womit stelle ich mir am meisten selbst ein Bein? Da schreibe ich auf die Liste und dann stelle ich mir Erinnerungen. Ich klebe mir ein Post-it an den Monitor. Ich schreibe mir was ans Whiteboard. Ich lege mir eine Liste auf den Schreibtisch. Ich baue von mir aus eine Push-Nachricht ein, die kommt. Ich hatte mal einen Klienten, der immer durchgearbeitet hat. Der hat nie Pausen gemacht. Das war sein größter Fehler. Wenn wir nie Pausen machen, dann ist das okay, wenn wir uns in einem Flow befinden. Das tun wir aber nur in 5% der Zeit. Die restliche Zeit arbeiten wir uns müde und sind dann nach 2-3 Stunden nicht mehr zu gebrauchen, weil wir keine Pause gemacht haben. Jede halbe Stunde eine kurze 5-Minuten-Pause mal was trinken. Ich zeige später noch eine Technik, mit der man das gut umsetzen kann. Jedenfalls, der Klient macht keine Pausen und wir haben dann für ihn, oder was heißt wir, er hat das gebaut, aber wir haben es vorgeschlagen, dass er sich wirklich jede halbe Stunde über Outlook eine kleine Nachricht bekommt, eine kleine Terminerinnerung, ey, Pause machen. Ich sag den Namen jetzt nicht. Ey, Pause machen, Pause machen, Pause machen. So, jede halbe Stunde. Super nervig am Anfang, aber er hat damit nach 2-3 Tagen schon gemerkt, weil er berichtet, dass er diese negative Gewohnheit, in so riesen Blöcken zu arbeiten, ohne mal was zu trinken, ohne mal aufzustehen, ohne sich mal zu bewegen, ohne mal den Kopf kurz frei zu machen, das hat er damit schon gut in den Griff bekommen, dass er dann wie im Gefühl hatte, ja, ich muss mal eine Pause machen, bevor die Erinnerung kommt. Und genauso arbeitet man mit diesen Not-to-Dos. Man geht sich selber auf die Nerven, indem man sich daran erinnert, indem man diese noch schlimmeren Aufgaben nicht macht. Not-to-Do-Liste, ein super Tool, um sich über einen längeren Zeitraum produktiv zu halten und diese kleinen, ekelhaften Zeitfresser und Produktivitätskiller aus dem Alltag ganz langsam zu entfernen.
Ja. Ich glaube, gerade bei dem Thema Handy, ne, kann das auch relativ gut umsetzen, indem man es einfach auch wegtut. Ja. Ne, einfach in die Tasche oder auf jeden Fall weg vom Schreibtisch. Ne. Dann klar, ich kann mir einen Zettel daneben legen, nicht aufs Handy schauen. Mhm. Aber wenn ich halt die Versuchung aus meinem Umfeld entferne, dann wird es wahrscheinlich noch schneller funktionieren.
Zwei Dinge dazu. Ich kann gut verstehen, wenn man sagt, mein Handy soll hier liegen bleiben. Ich muss erreichbar sein für wichtigen Kunden X oder Y. Kann ich alles verstehen. Lass es da liegen. Aber dann ist halt die Versuchung groß, es auch mal so zu nehmen oder auf Dinge zu reagieren, die nicht dieser Kunde sind. Mhm. Was ich hier einfach empfehlen kann, ist ein gutes Kontaktmanagement. Ja, ich kann ja einstellen, dass mich nur die eine Nummer in einem gewissen Zeitfenster anrufen kann oder durchkommt oder dass nur diese eine Nummer einen Ton bekommt. Alle anderen sind auf stumm geschaltet. Da wirklich in diese Einstellung mal investieren, zu überlegen, das zu machen. Die 5 Minuten sind gut investiert, in der man das gegoogelt und eingestellt hat am Smartphone. Oder die Hardcore-Variante, die ich tatsächlich auch immer wieder gerne empfehle, wenn ich von Leuten, ich kann nicht, ich muss ans Handy, wenn das da liegt, dann ja, Passwort drauf, Zeitsperre oder das Handy in einen anderen Raum oder das Handy in einen Handy-Tresor, der erst nach einer gewissen Zeit wieder aufgeht, dann komme ich gar nicht ran. Also man kann sich hier schon auch etwas härter selbst managen, um nicht das Handy zu benutzen. Wenn ich jetzt aber noch mehr Ablenkung wegblocken möchte, das boomt gerade diese Branche, ist das Thema Fokus-Software. Also ich kann ja Apps runterladen, ich kann Apps für den Browser benutzen. Ich empfehle jetzt keine, weil es so viele gibt, die bestimmte Webseiten, bestimmte Programme, bestimmte Apps einfach blocken für einen Zeitraum. Und dann kann ich einfach sagen, morgens von 8 bis 11, keine Ahnung, ich mache eine Fokuszeit, nicht den ganzen Tag, komme ich nicht auf Bild.de oder FAZ oder SZ, wo auch immer, oder auf Gründer.de, sehr, sehr guter Blog, den man mal zwischendurch lesen sollte. Ich komme da nicht drauf, weil ich fokussiert arbeiten möchte. Diese Seiten sind dann blockiert. Aber nur in dieser Zeit. Nur in dieser Zeit. Danach geht es wieder auf und ich kann da rein. Aber dieses nebenbei recherchieren, nebenbei was lesen, ich komme gerade nicht weiter, ich hänge mal hier auf der Website rum, das ist dann damit rausgenommen. Und das ist auch eine sehr, sehr negative Eigenschaft, ein sehr großes To-Do, was vielen Kopfarbeitern auch immer wieder massiv Zeit klaut, nämlich dieses Alibi-Recherchieren, dieses, ja, ich lese nur mal eben schnell. Ja, nur mal eben schnell 2 Minuten, 100 Mal über den Tag verteilt, sind dann schnell 200 Minuten. Darum einfach direkt diese Mikrogewohnheit auslöschen. Die Not-to-Do-Liste hilft dabei, sie sichtbar zu machen und kontinuierlich sich selbst daran zu erinnern.
Sehr gut.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wie geht's dann weiter?
Genau. Das ist jetzt sehr negativ mit der Not-to-Do-Liste. Ne? Wir erinnern uns daran, was wir nicht machen wollen. Wir spüren negative Gewohnheiten auf. Ich möchte aber jetzt den Blick in die positive Richtung lenken, und zwar mit der Fokusfrage. Fokusfrage von Gary Keller aus seinem Buch The One Thing. Eine wunderbare Gedankenstütze, um den Fokus darauf zu legen, um was man sich eigentlich kümmern sollte. Korrespondiert ein bisschen mit der Eat It Frog Methode von Brian Tracy, hilft uns aber mehr dabei, den ganzen Tag den Fokus zu behalten und uns darauf zu besinnen, warum wir eigentlich da sind, warum wir das machen wollen, was wir gerade machen, was das Wichtigste ist. Ich sag mal die Fokusfrage, dann erkläre ich sie. Die Fokusfrage lautet: Welches ist die eine Sache, die ich tun kann, so dass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Das ist die Fokusfrage. Und diese Frage benutze ich wie eine mentale Gedankenstütze. Ich schreibe sie auf ein Blatt, ich schreibe sie auf ein Poster, ich schreibe sie auf ein Post-it, mache es wieder an den Monitor, hänge es an die Wand, dass ich sie mindestens 2-3 Mal am Tag sehe, dass ich daran vorbeilaufe. Also bei mir hing sie früher im Büro direkt neben dem Bücherregal, jetzt hängt sie bei mir im Badezimmer, dass ich sie 2-mal am Tag zu Hause wenigstens sehe beim Zähneputzen, morgens und abends. Und diese Erinnerung daran, was die eine Sache ist, hilft uns einfach dabei, den Fokus vor einem Tag, nach einem Tag und vielleicht auch währenddessen einmal kurz zu resetten und zu sagen, ja, es waren so viele 100 Einflüsse, was ist denn jetzt gerade das Wichtige? Und das erlebe ich bei meinen Klienten und auch sonst so oft, dass man sagt, ja, ich hab jetzt mit der wichtigsten Aufgabe angefangen, dann war beim Meeting, dann war ich im Telefonat und danach bin ich so in den Autopiloten gegangen. Mhm. Und der Autopilot ist meistens schlecht, wenn er nicht trainiert ist. Und das wollen wir nicht. Wir wollen uns rausreißen. Wir wollen uns rausreißen mit Selbstreflexion, mit Selbstmanagement, und da hilft uns die Fokusfrage sehr gut bei, indem sie uns mal wieder dahin stupst und sagt, Moment, Freundchen, denk mal gerade nach. Was ist denn die eine Sache für dich? Ich erkläre kurz die Fokusfrage. Ne? Welches ist die eine Sache, so, nicht 2, nicht 3, nicht 5, eine einzige Sache, die ich tun kann, die in meiner Macht liegt, worauf ich Einfluss habe. Ich habe die Selbstverantwortung, nicht irgendwelche externen Sachen. Ich bin auf nichts angewiesen. Ich habe die Macht, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird. Diese eine Sache überstrahlt alles andere, macht alles andere weniger wertvoll oder überflüssig oder sorgt dafür, dass es später leichter von der Hand fällt, wenn ich diese eine Sache erledigt habe. Wenn ich mich das frage und einfach nur darüber nachdenke, laufe ich ganz anders durch die Welt. Ich sehe meine Aufgaben ganz anders. Ich bewerte sie sofort und ordne sie dieser einen Sache unter. Wenn dann auf meiner Liste 12 Punkte stehen, aber nur einer davon trägt dazu bei, diesen werde ich aber sehr wahrscheinlich aufschieben, wie der Thema Eat It Frog Aufgabe. Ne? Was ist die eine wichtige große Aufgabe, mit der ich beginnen sollte? Ja, geh mit diesem Fokus auch durch den Tag. Das heißt nicht, dass du dein Tagesgeschäft links liegen lassen sollst, aber dass du dir bewusst sein sollst, ja, ich mache das jetzt, das ist notwendig, ich muss das erledigen, damit es weiterläuft. Aber wirklich strategisch, damit es weitergeht, welche eine Sache ist es, damit hat das nichts zu tun, das muss ich danach noch machen. Ich kehre schnell wieder zurück, ich erledige den kleinen Kram produktiv, damit ich Zeit für meine große, wichtige Aufgabe habe, die mir den größten Nutzen bringt. Dafür ist die Fokusfrage.
Hast du ein Beispiel aus der Praxis, um das mal ganz...
Ja, hunderte. Es kommt auf die Zielgruppe an. Die Fokusfrage ist super individuell. Wenn ich jetzt, ich fange mal unten an. Ich arbeite viel mit Studenten. Jetzt habe ich die Studenten diskreditiert. Ich fange mal unten in der Berufsleiter an, sagen wir es so. Welches ist die eine Sache, die ich für meine Klausur tun kann, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird? So. Hinsetzen, alte Prüfungsaufgaben bearbeiten, hinsetzen, Lernstoff durchgehen, zusammenfassen, wie auch immer ich meine Lernsachen, meine Lernstrategie beschreiben möchte oder umsetzen möchte. So, ich weiß, was zu tun ist. Es ist nicht das Ordner beschriften oder das mit dem Kommilitonen quatschen. Nein, es ist die harte Lernarbeit. Welches ist die eine Sache, die ich für meinen Produktlaunch tun muss, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird? Setz dich hin und erarbeite einen Launchplan. Ist das Produkt noch nicht da? Wie kannst du es produzieren? Hör auf mit dem Perfektionismus. Fang an, es zu produzieren. Mach einen Plan, leg los. So. Welches ist die eine Sache, die ich für die Präsentation nächste Woche tun kann, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird? Erarbeite ein Konzept, fang mit Folie 2 an. Fang einfach an, fang an daran zu arbeiten. Die Fokusfrage hilft uns dabei, wirklich loszulegen, die Aktivität zu finden und halt nicht weiterhin die großen Sachen aufzuschieben, weil wir uns verpflichten, ich kann das tun und das ist die eine Sache. So. Und indem ich mich das einfach frage, passiert es fast automatisch, dass ich meine To-Dos steuere, dass ich halt nicht in diesen schlechten Autopiloten komme, sondern den Autopiloten positiv beeinflusse. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, eigentlich auf jede Situation. Ich kann es auch aufs Private beziehen. Welches ist die eine Sache, die ich für meine Beziehung zu meinem Partner, zu meinem Sohn, zu meinem Vater tun kann, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird? So, in meinen Seminaren gehe ich dann so 5 Lebensbereiche da meistens durch und frage das immer, nachdem wir dann sehr viel über den Job, über den Beruf gesprochen haben. Und dann sehe ich meistens so in den Gesichtern so, ah ja, stimmt, ja, das könnte ich eigentlich auch machen, ja, das müsste ich im Haus machen, ne? Und so weiter. Ne? Ja. Aber es gibt immer diese eine Sache, die ist da, wir schieben sie nur nach hinten, weil sie meistens unbequem ist, weil sie mit Aufwand verbunden ist, weil wir selbst Verantwortung übernehmen müssen. Gerade wenn du hier als Gründer, als Selbstständiger unterwegs bist, du hast den ganzen Tag diese manchmal erdrückende Selbstverantwortung. Ich kenne es ja auch, ne? Es macht super viel Spaß, aber manchmal ja wünscht man sich schon so, die Beine hochlegen zu können, zu sagen, ja, das sollen andere entscheiden. Nee, müssen wir leider selber machen. Mhm. Und dafür sind wir in anderen Lebensbereichen dann häufig ein bisschen passiver und haben dann nicht mehr so die Entscheidungskraft. Was willst du essen heute Abend? Ja, weiß ich nicht, ist egal. Ne? So, aber eben nur ein kleines Beispiel. Aber die Fokusfrage hilft uns dabei, auch da wieder den Fokus zu bekommen. Auch in den Lebensbereichen, die mal nichts mit dem Job zu tun haben, die mal nichts mit der Selbstständigkeit zu tun haben. Und da auch wieder Eigenverantwortung zu haben, ins Handeln zu kommen und halt nicht nur alles so nebenbei plätschern zu lassen.
Ja, vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, kannst du vielleicht aber bestätigen, wenn wir gerade jetzt über Selbstständige und oder auch Gründer und Gründerinnen nachdenken und das Thema Social Media im Zweifel, ne? Muss man irgendwie machen, will man auch, kostet aber oft viel Zeit. Was könnte man jetzt tun, gerade in Zeiten von ChatGPT und so weiter? Könnte ich mich halt mal hinsetzen und schauen, ob ich nicht einen Prompt entwerfen kann, der mir dabei hilft, Social Media Posts einfacher zu machen, ne? um dann weniger Zeit investieren zu müssen, weil vielleicht auch Schreiben nicht meine Stärke ist. Aber da gibt's einfach Tools und Hilfsmittel. Klar, ich muss ein bisschen Zeit investieren, aber das macht dann jeden weiteren Post einfacher.
Ja, völlig richtig. Auch hier nochmal dann der Blick auf den Nutzen, den das mit sich zieht. Ne? Welches ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird? Es hat ja einen Sinn, warum man als Selbstständiger, als Unternehmer Social Media macht. Man macht das ja nicht, weil man das so geil findet und so viel Zeit hat, sondern man macht das ja, um Reichweite aufzubauen, um die Idee nach vorne zu bringen, um das Netzwerk zu erweitern, um Umsatz zu machen. So. Und wenn ich mir das einfach mal überlege, dass diese Möglichkeit besteht und für mich entschieden habe, dass das die eine Sache gerade für mich ist, dann habe ich keine Ausreden mehr. Ich kann das machen, ich kann das umsetzen, ja, dann mach. Ne? Wenn das die eine Sache ist, loslegen bitte. Und genau das hilft dabei. Also ja, wunderbar. Und man muss nicht direkt die neue Social-Media-Plattform erfinden oder den Instagram-Algorithmus hacken. Es reicht, wenn man klein beginnt, wenn man Routine da rein bekommt. Also diese kontinuierliche Arbeit in Social Media ist das Allerwichtigste. Ne? Ich mache da ja auch selber viel. Also da einfach dran zu bleiben mit kleinen Schritten, so wie du sagst, René. Ne? Fang an und dann Schritt für Schritt immer weiter, hol die Unterstützung bei Tools, lass dich irgendwo inspirieren, bau das auf, aber werd aktiv und überleg dir, warum du das machst. Mach das zielgerichtet, ne? Halt auch so wichtig, dass man da nicht einfach denkt, Social Media kann jeder. Nee, kann's nicht. Überleg dir was, setz den Ziel, fang an, arbeite dich ran. Und dann kannst du es, aber nicht einfach irgendwie was reinposten. Also wie du gesagt hast, ich stimme dir völlig zu, jetzt sind ein bisschen abgewichen. Not-to-do-Liste, nicht abweichen. Sehr gut.
Ja. Im Endeffekt, ein Fortschritt kommt halt irgendwie nur durch Machen. Ne? Ich kann einfach nur vorwärts gehen, indem ich irgendwas tue. Natürlich sollte ich nicht irgendwas tun, sondern ich sollte einen Plan machen. Aber auch da aufpassen, weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass man es mit diesem Pläne machen einfach auch übertreiben kann, ne? Und den ewig am perfekten Plan arbeitet. Nur was ist dann das Ergebnis? Man fängt gar nicht an und man kommt keinen Schritt irgendwo hin.
Ja, die gute alte Planning Facility, die Verhaltensforscher haben mir sogar einen Namen gegeben. Ja, du hast völlig recht. Also dieses Überplanen oder dieses perfektionistische Plan oder den Gefühl haben, es fehlt noch 1%, ich fange deswegen nicht an. Riesenfehler. Darum isst den Frosch, fang an, arbeite an deiner einen Sache. Du kannst jetzt sofort umsetzen. Man kann übrigens auch umsetzen und parallel weiter planen. Das ist kein Prozess, der hintereinander stattfindet. Ich glaube, Churchill hat das mal gesagt, ein gutes Zitat von dem, was ich sehr liebe. Pläne sind nichts. Planen ist alles. Ein Plan, wenn er fertig ist, ist ja sofort veraltet. Hör auf, dich an einem Plan festzuhalten und plane ständig um. So, aber arbeite dabei. Sei dabei aktiv und hör nicht auf, nur weil du noch nicht das Gefühl hast, die perfekte Richtschnur zu haben. So, anfangen, planen, verbessern, lernen. Dieser ekelhafte Prozess, der wehtut. Genau.
Ja, genau. Ne? Aber kleine Schritte sind ja auch einfacher zu gehen. Ne? Und ja. Dann kann ich auch nach ein paar ersten kleineren Schritten, also was kann ich vielleicht heute schon tun, um in Richtung meines Ziels zu kommen. Ne? Und dann kann ich da aber auch schon anfangen zu messen und zu gucken, wie ist vielleicht das Feedback, wie sind die Ergebnisse, bringt mich das halt in die Richtung. Und dann kann ich vielleicht weitergehen oder ich überlege mir andere Schritte.
Ja, so ist
es. Ich bin auf dem Weg. Jetzt haben wir sehr viel über das Thema Ziel. Wir fangen fokussiert an, wir bleiben konzentriert und fokussiert. Jetzt hast du vorhin schon, du hattest ja auch einen Klienten ins Feld geführt, der hat durchgearbeitet und hast auch schon verraten, dass das nicht unbedingt der Weg ist, der von allergrößten Erfolg gekrönt ist. Wie geht's weiter jetzt?
Genau, ich habe eine Technik mitgebracht, die eben dieses Arbeiten in riesigen Blöcken zunichte macht und auch dagegen hält mit einem schönen Etappenplan, nämlich die Pomodoro-Technik. Die Pomodoro-Technik ist in den letzten Jahren geboomt. Sie ist auch relativ neu, was das Zeitmanagement angeht. Kommt aus den 80er, 90er Jahren. Also man denkt jetzt so, oh, das aber genau. Aber die Technik erlebt gerade ein Revival. Und ist dadurch auch ständig verbessert worden. Sie ist sehr hilfreich, gerade für Kopfarbeiter, für geistige Aufgaben, die wir in großen Blöcken eigentlich erledigen müssten, wie zum Beispiel einen Bericht schreiben, einen Businessplan schreiben, eine große Präsentation anlegen, eine Produktbeschreibung, ein großes Angebot machen. So Sachen, wo wir wirklich lange vorm Computer, vorm Bildschirm sitzen müssten, um das zu schreiben, um das zu überlegen, um das zu entwerfen. Und da setzt die Pomodoro-Technik ein, weil sie hilft uns dabei, große Aufgaben in kleine, effiziente Etappen zu zergliedern. Die Technik geht zurück auf Beppe Cirillo, ein Italiener, der sie erfunden hat, ein Unternehmensberater. Und er war in einer depressiven Phase. Er konnte sich nicht motivieren, so die Entstehungsgeschichte. Und schob ganz lange große, wichtige Aufgaben vor sich her. Und eines Tages sagte er dann so, Schluss, ging in die Küche, holte sich eine kleine Eieruhr aus der Schublade dort, drehte sie voll auf und sagte so, wenn ich jetzt in dieser Zeit es schaffe, konzentriert zu arbeiten, um mich nicht ablenken zu lassen, kann ich danach machen, was immer ich möchte. So. Und er arbeitete dann, es waren zufällig 25 Minuten, wie diese Eieruhr laufen konnte. Und nach dieser Zeit oder nach diesen 25 Minuten schaffte er so viel wie in der ganzen vorherigen Woche zusammen. Und das war für ihn so ein Augenöffner, dass er daraus dann die Pomodoro-Technik erfand. Und sie heißt Pomodoro, weil diese kleine Eieruhr die Form einer Tomate hatte. Pomodoro heißt auf Italienisch Tomate. Und so war diese Technik geboren. Und es geht einfach darum, dass wir in Etappen arbeiten, danach eine kurze Pause machen, dann weiterarbeiten. Und die klassische Pomodoro-Technik folgt der Struktur 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Das Ganze 4-mal. Dann machen wir eine längere Pause von einer halben oder dreiviertel Stunde. Halbe Stunde ist klassisch, aber wir sind da ein bisschen flexibel in der Pausengestaltung. So. Was ist der Clou an der Sache? Der Clou an der Sache ist, der Mensch hat eine Konzentrationsfähigkeit, eine Leistungskurve. Und diese Leistungskurve fällt mit Beginn der Arbeit kontinuierlich ab. Und irgendwann sind wir auf dem Leistungsniveau, was sich so bei 10-5% eingependelt hat, wenn wir 2-3 Stunden durcharbeiten. Und das ist ganz furchtbar. Das hört sich jetzt viel zu dramatisch an und das ist gar nicht so. Doch, es ist so. Diese Leistungskurve fällt drastisch ab nach 10 Minuten, verbleibt dann aber auf einem Plateau und fällt dann noch drastischer ab nach wiederum 25 Minuten. So hat es die Verhaltensforschung herausgefunden. Und diese 25 Minuten von Cirillo waren zufällig ein sehr, sehr guter Gradmesser, wie der Zufall es so wollte, für einen Durchschnittsmenschen in Europa, was die Konzentrationsfähigkeit angeht. So. Und Daher passt die Pomodoro-Technik so gut für viele Kopfarbeiter einfach, um das Konzentrationsniveau nach den 25 Minuten und der kurzen 5-Minuten-Pause wieder nach oben zu hieven und dann wieder nach unten, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch und so weiter. Wir pendeln uns sozusagen immer wieder oben ein, arbeiten dann, erholen uns kurz, gehen dann wieder hoch und so weiter und machen dann eine größere Pause, um dann danach wieder mit voller Energie anzufangen. Das heißt, wir managen uns hier, wir machen Energiemanagement für unseren Körper, für unseren Geist mithilfe der Pomodoro-Technik, wenn wir uns mit geistig anspruchsvollen Aufgaben beschäftigen. Diese Pomodoro-Technik funktioniert nur, wenn wir große Zeitfenster zur Verfügung haben. Sie funktioniert nur, wenn wir schaffen, unsere Aufgaben zu zerteilen in kleine Schritte, die wir in den Etappen lösen können. Ich gebe immer das Beispiel dazu, wenn ich einen Gehirnchirurg habe, der wird nicht nach 25 Minuten Pause machen, der wird durchoperieren und das ist auch gut so, dass er es macht. Wenn ich aber gerade einen Bericht für die Steuer schreiben muss, kann ich nach 25 Minuten mal aufstehen, Wasser trinken, mich strecken, ein Fenster aufmachen und danach nach 5 Minuten weitermachen. So, hier aber ganz wichtig, Pausengestaltung. Ich darf die 5 Minuten nicht nutzen, um dann mal eben schnell noch 5 E-Mails zu beantworten, um meine Mitarbeiterin anzurufen oder was weiß ich zu machen. Ich brauche die 5 Minuten, um mich zu erholen. Die 5 Minuten sind eine Wartungseinheit für unseren Körper. Ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Ich sorge dafür, dass ich danach produktiv weitermachen kann. Ich stehe einmal auf, ich mache vielleicht ein ganz kleines bisschen Sport, ich bewege mich zumindest ein bisschen, ich dehne mich ein bisschen, ich trinke einen Schluck Wasser. Ich darf mir auch Musik anmachen auf dem Handy, auch kein Problem. Ich darf mich kurz ablenken in den 5 Minuten. Ich kann da machen, was ich will, theoretisch. Aber ich möchte etwas Gutes für mich tun. Und danach fange ich wieder mit vollem Fokus die 25 Minuten an. Die Pomodoro-Technik muss ich planen. Ich kann nicht mich hinsetzen und sagen, was mache ich denn jetzt? Lalala, neue 25 Minuten. Nein, ich mache mir vorher einen Pomodoro-Plan. 25 Minuten Folie 1 bis 3, 5 Minuten Pause. 25 Minuten Folie 3 bis 6, 5 Minuten Pause, wenn ich jetzt die Präsentation machen möchte. Ich möchte einen Bericht schreiben, 25 Minuten recherchieren, 5 Minuten Pause. 25 Minuten Stichpunkte machen, 5 Minuten Pause. 25 Minuten Text runterschreiben ohne Korrektur, 5 Minuten Pause. 25 Minuten redigieren, den Text schön machen, lange Pause. Hier, ich trenne die Aufgaben voneinander. Beim Schreiben unfassbar wichtig, Sonderform, trenne das Recherchieren vom Schreiben. Fang nicht an zu recherchieren, schreib 3 Sätze, recherchiere, schreib 3 Sätze, das geht schief. Das dauert so lange, man verheddert sich überall. Trennen die Arbeitsschritte, das muss ich vorher planen, das schreibe ich mir vorher auf, ich mache mir einen Pomodoro-Plan, dann nehme ich mein Handy als Stoppuhr oder benutze eine Pomodoro-App, davon gibt es hunderte mittlerweile, oder eine Browser-Anwendung, starte die Stoppuhr und dann lenkt mich nichts ab. Ich bin im Fokus, ich mache nur diese eine Aufgabe 25 Minuten lang, dann mache ich die Pause und dann mache ich den nächsten Schritt. Ich plane das vorher, wenn ich merke, ich werde nicht fertig, ziehe ich die Aufgabe in das nächste 25-Minuten-Intervall, aber die Struktur ist fest, davon wird nicht abgewichen. Nach 25 Minuten klingelt die Stoppe und ich mache die 5-Minuten-Pause, dann klingelt sie nochmal und dann mache ich erst weiter. Ich schiebe die Aufgaben und beim nächsten Mal plane ich es ein bisschen besser. Am Anfang nehme ich das aber in Kauf, dass ich die Aufgaben nicht genau fertig kriege.
Ein wichtiger Aspekt, den du gerade genannt hast im Zusammenhang oder auch beschrieben hast im Zusammenhang mit der Pomodoro-Technik, ich gebe mir halt für eine bestimmte Aufgabe eine bestimmte Zeit vor. Also nicht, ich mache heute die Präsentation und mal gucken, wie lange es dauert, sondern ich sage eben, okay, Folie 2 bis 3 möchte ich in diesen 25 Minuten. Oder dann eben, ich mache eine Folie in den 25 Minuten, die nächste Folie in den 25 Minuten. Aber halt mir vorher zu sagen, in welcher Zeit möchte ich mit einem bestimmten Teil meiner Aufgabe fertig werden, damit ich da irgendwie auch einen Richtwert habe, beziehungsweise ein Ziel, worauf ich hinarbeiten kann. Weil ich glaube, sonst dehnt sich das aus, je mehr Zeit ich habe und ach, dann mache ich heute Abend noch ein bisschen daran, ist ja nicht so schlimm. Aber ich lege wirklich im Vorhinein fest, so lange möchte ich dafür brauchen und dann schaffe ich oder dann schaue ich, wie viel ich eben da auch schaffe und versuche auch wirklich innerhalb dieser Zeit zu bleiben.
Völlig guter Punkt von dir. Du hast es fast schon perfekt zitiert, das Parkinson-Gesetz, was hier gilt. Ne? Eine Aufgabe dehnt sich genau in der Zeit aus, in der Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Genau das haben wir hier, beziehungsweise genau das vermeiden wir hier, indem wir halt eine enge Deadline legen. Warum machen wir das sonst nicht? Weil Deadlines fies sind. Wir mögen das nicht. Wir mögen das nicht, uns selbst unter Druck zu setzen. Insbesondere, wenn wir schon externe Deadlines haben, wollen wir uns keine internen mehr geben. Aber sie sind ein sehr, sehr gutes Steuerungstool, gerade für Menschen, die häufig perfektionistisch arbeiten. Ne? Die sagen so, ich lasse mir Zeit, ich gucke erst mal. Ne? Ich nehme mir den halben Tag, um die Hintergrundfarbe meiner PowerPoint-Präsentation auszusuchen. Nee, mach das nicht. Du hast für Folie 1 bis 3 25 Minuten. Und das ist eigentlich schon sehr großzügig bemessen, mein Freund. Ne? So, also gib dir selber diese Deadlines, wenn du merkst, ah, hier könnte der Perfektionismus reinkicken. Ne? Nimm dir das einfach, um dich selber zu regulieren. Du kannst es hinterher immer noch schön machen. Du kannst dir immer noch am Ende einen Pomodoro-Intervall hinlegen, wo du sagst, so, jetzt gehe ich nochmal über alle Folien und mach die hübsch. Jetzt mache ich die Schriftarten einheitlich. Aber mach doch erstmal den Inhalt drauf. Mach doch erstmal das Wichtigste. Guck doch, dass das Konzept stimmt. Arbeite am roten Faden. Arbeite an den Zahlen. Arbeite an den Beispielen. Arbeite an der Key Message. Ja. Wenn du das hast, dann ist die Präsentation schon sehr, sehr gut. Ja, damit sie dann exzellent wird, kannst du vielleicht noch die einzelnen kleinen Bausteine machen. Aber das fällt am Ende eh keinem auf. Und wenn es Leuten auffällt, dass du auf Folie 17 die Schriftart 3 Punkte kleiner hast, dann sind es wahrscheinlich keine Genies, sondern eher irgendwelche krittelnden Idioten, die den Inhalt nicht verstanden haben. Also hier einfach zu schauen, was sind denn die Prioritäten, worum geht es denn wirklich? Und das mit einer Deadline in die Pomodoro-Technik zu packen, ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, wenn du ein großes Zeitfenster am Tag hast, dass du produktiv gestalten möchtest. Du brauchst ein bisschen Zeit, ne? Mindestens 2 Stunden für 4 Pomodori hintereinander für ein ganzes Set. Mhm. Die 2 Stunden am Stück, die muss man sich erstmal frei blocken können, frei von Meetings, frei von Kundenanrufen, frei von irgendwas anderem. Da habe ich viel Verständnis für, wenn das nicht immer geht. Aber wenn man das hat, wenn man diese großen Zeitfenster hat, muss man sie auch produktiv nutzen, weil das ist ein Riesenluxus, so viel Zeit am Stück frei zu haben. Und dann muss ich mich da durchmanagen und kann es nicht einfach auf mich einprasseln lassen und vor allem nicht das machen, was ich gerade schon von meinem Klienten erzählt habe, nämlich mich hinsetzen und die 2 Stunden durcharbeiten, weil danach bin ich matschig, danach kann ich nichts mehr machen. Danach bin ich auf einem ganz, ganz niedrigen Konzentrationsniveau und muss erstmal eine 1/2 Stunde irgendwo spazieren gehen. Wenn ich das aber clever manage, dann kann ich solche Blöcke in meinen Tagesablauf reinbauen und gehe mit voller Energie da raus und habe was geschafft. Also die Pomodoro-Technik, ein ganz, ganz mächtiges Tool für Kopfarbeiter, die in ja größeren Zeitfenstern was Produktives schaffen wollen, die an größeren Aufgaben arbeiten wollen. Die Technik zwingt dich dazu zu planen, die Technik zwingt dich dazu in Blöcken zu denken und sie limitiert die Zeit, die du diesen Blöcken zuordnest. Noch ein Hinweis, den ich ganz häufig dann auch in meinen Seminaren dann zeige, die Pomodoro-Technik, die kannst du auch anpassen. Du kannst entweder sagen, okay, ich wechsle die Blöcke nicht ab, so wie ich das gerade gezeigt habe, sondern ich mache viele Blöcke hintereinander. So, ich mache 25 Minuten jetzt nicht recherchieren, dann schreiben, sondern ich mache 25 Minuten Recherche Thema 1, 25 Minuten Recherche Thema 2, 25 Minuten Recherche Thema 3. Ne? Ich muss die Aufgaben nicht alternieren. Ich empfehle das eigentlich, weil das mehr Spaß macht. So, muss man aber nicht. Kann auch sinnvoll sein, das nicht zu tun. So, und du kannst die Blöcke auch mit der Zeit länger machen. Das ist jetzt aber für Fortgeschrittene. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Buch schreiben würde, ich schreibe Bücher mit der Pomodoro-Technik. Ich setze mich hin und schreibe etappenweise. So, ich schreibe aber nicht 25 Minuten, weil ich mir einbilde, dass ich das länger kann. Ich schreibe 45 Minuten am Stück. 45 Minuten schreiben, 10 Minuten Pause. 45 Minuten schreiben, 10 Minuten Pause. Das heißt, ich mache die Etappendauer länger, aber ich passe auch die Pausenzeit an. Kann man machen. Die klassische Form 25 Minuten plus 5 Minuten Pause funktioniert aber auf jeden Fall. Damit würde ich starten. Ich würde es nicht unbedingt kürzer machen. 25 Minuten ist schon gut. Wenn ich eingespielt bin, wenn ich gut drauf bin, wenn die Tagesform passt, kann ich aber auch länger gehen. 45 Minuten plus 10 ist hier ein anerkannter Strukturmechanismus. Den kann ich wählen. Viel länger als 1 Stunde würde ich aber nicht gehen. Ist doch nicht empfohlen.
So, jetzt haben wir schon 5 Hacks durch. Kommen noch 2.
Genau. Die 2, die jetzt noch kommen, der eine ist sehr schnell erklärt und der letzte geht dann nochmal auf das Thema Gewohnheiten. Mhm. Der vorletzte Nummer 6, ich habe das zusammengefasst, Task, Chunks und Termine mit sich selbst. Hier gehen wir nochmal aufs Aufgabenbündeln, das, was ich gerade schon so angedeutet habe. Mhm. Wir haben ganz häufig am Tag, gerade wenn wir als Selbstständige unterwegs sind, wenn wir Verantwortung haben, wenn wir Entscheidungen treffen sollen, haben wir Mikroaufgaben. Wir haben viele kleine Aufgaben über den Tag verteilt. Hier mal eine E-Mail beantworten, da mal ein Telefonat führen, hier mal gerade noch was schreiben, da ein Angebot erstellen, so. Und einer der größten Zeitfresser ist es, diese Aufgaben in willkürlicher Reihenfolge durchzuführen, weil wir immer wieder neue Aktivierungsenergie dafür brauchen. Was viel, viel besser funktioniert, ist diese Aufgabe in effizienten Blöcken zu sammeln, in sogenannten Chunks. Das heißt, ich mache einen Aufgabenblock nach meiner Eat That Frog Aufgabe am Vormittag, von mir aus um 9.30 Uhr, ein Beispiel nur, halbe Stunde lang E-Mails beantworten. Ich beantworte nicht erst die E-Mail von Person X, dann mache ich 5 andere Sachen und dann von Person Y. Nein, ich habe diese halbe Stunde, einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag, das ist der Klassiker, in der ich E-Mails beantworte. Zwischendrin fasse ich das E-Mail-Programm nicht an, außer ich muss selber schnell was schreiben und was anfragen. Das ist eine Ausnahme. Aber ansonsten bin ich dort nicht reaktiv. Ich mache das nur in diesen Task-Chunks. Ich mache diese Termine. Ich mache einen Terminblock am Vormittag, in dem ich die Kunden anrufe. Ich rufe nicht erst einen Kunden an, dann schreibe ich was, dann mache ich eine E-Mail, dann gehe ich Kaffee trinken, dann lese ich was und rufe den nächsten an. Nein, ich rufe alle 5 Kunden in einem Block hintereinander an, dann habe ich das erledigt. Ich baue mir effiziente Blöcke in den Tag, wann immer ich das kann. Mhm. So. Und wenn ich das mache, wird mein Terminplan viel, viel strukturierter. Ich habe nicht mehr diesen Sprung von einem zum anderen, der so ein bisschen am Multitasking erinnert, sondern ich bin sehr, sehr fokussiert, konzentriere mich immer nur auf eine Sache. Single-Tasking ist angesagt, viel, viel produktiver. Und dann habe ich auf einmal freie Zeitfenster. Und diese freie Zeitfenster am Tag, deswegen Termine mit sich selber zu machen, nutze ich für mich. Ich blocke in meinem Kalender eine Stunde am Tag oder 2 oder 3, je nachdem, wie viel Zeit ich finden kann, für mich. Da kommt nichts rein. Da kommen keine Meetings rein, da kommen keine externen Einflüsse rein, da kann ich mal eben irgendjemand kurz ins Büro kommen und mit mir sprechen. Nein, das ist ein Termin mit mir selbst. Da kümmere ich mich um meine wichtigste Aufgabe möglicherweise, da kümmere ich mich um ein Projekt oder ich mache da einfach Pause und erfrische meinen Geist. Das kann ich halt auch machen, indem ich einfach einen Termin mitten in den Tag lege, an dem ich sage, so, den brauche ich jetzt für Regeneration. Ja, ich arbeite danach natürlich weiter, aber der Termin ist heilig, da kommt keiner dran. So, und ganz viele Selbstständige oder auch Menschen, die viel arbeiten generell, ne, machen das nicht. Die machen keine Mittagspause. Die gönnen sich keine Zeit für sich. Die ziehen sich nicht zurück. Die schnaufen nicht mal durch. Ne, die denken, sie müssten die ganze Zeit reagieren und da sein und Aufgaben erledigen, weil es so wichtig ist. Stimmt auch, müssen sie auch. Aber wenn wir keine Pausen machen, wenn wir uns keine Zeit für uns selbst nehmen, dann sind wir nicht gut in diesen anderen Sachen. Wir verschwenden unsere Energie. Wir brauchen diesen Rückzugsort. Deswegen hier Tipp 6, Aufgaben bündeln, gleichzeitig aber auch Termine dafür machen und dabei nicht vergessen, Termine mit sich selber festzulegen. Jeden Tag bitte ab jetzt einen Termin mit sich selbst, egal was man da macht, ein halbes Stündchen um die Mittagszeit, am Nachmittag, von mir aus auch am Vormittag, halbe Stunde, wichtigste Aufgabe oder durcharbeiten und ja, sich um sich selbst kümmern. Das ist der 6. Tipp.
Dann kommen wir zum Tipp Nummer 7.
Tipp Nummer 7, hier geht es um Mikrogewohnheiten und da habe ich ein sehr neues Konzept mitgebracht aus dem amerikanischen Raum, nämlich das Konzept der Non-Zero Days. Und bisschen angelehnt an unsere ersten Ratschläge, ne, Eat the Frog Aufgabe, Ziele setzen und so weiter. Jetzt kommen die Non-Zero Days ins Spiel, weil die helfen uns dabei, diese neuen positiven Gewohnheiten zu verstärken oder sie halt erstmal in unserem Tagesablauf zu etablieren. Ein Non-Zero Day ist ein Tag, an dem ich nicht nichts mache. Also wenigstens ein klitzekleines bisschen an einer neuen positiven Gewohnheit arbeite. Und dieses Konzept hilft uns dabei, auch wenn wir gar keine Lust haben, positive Verhaltensmuster zu verstärken, weil wir wenigstens ein klitzekleines bisschen daran arbeiten. Wir müssen keine Stunde, keine halbe Stunde machen, 5 Minuten reichen. Wenn ich mir jetzt vornehme, ein klassisches Beispiel ist immer, ich mache jetzt jeden Tag Sport, ich lese jeden Tag. So, ich kann aber auch sagen, ich arbeite jeden Tag an meiner wichtigsten Aufgabe. Und wenn ich jetzt morgens aufstehe, 7:30, ich fange 7:30 an, ich stehe etwas eher auf und arbeite an meiner wichtigsten Aufgabe und merke, boah, ich komme nicht voran, ich habe keine Lust. 5 Minuten reichen. Arbeite 5 Minuten an deiner wichtigsten Aufgabe, mach nicht nichts. Mhm. Lass das Verhaltensmuster nicht abreißen, lass die Kette nicht abreißen. Mach ein klitzekleines bisschen, einen klitzekleinen Schritt in die richtige Richtung, wie du es gerade schon gesagt hast, René, kleine Schritte. Ja, jeden Tag ein kleines bisschen und du kommst immer weiter voran und irgendwann fühlt es sich an, ja, als sei es das Normalste der Welt. Du denkst gar nicht mehr drüber nach, du hast eine Gewohnheit etabliert. Herzlichen Glückwunsch. So, die Non-Zero Days, die kann man aber nicht einfach so aus der Hüfte schütteln. Man muss sie wieder planen und deswegen hatte ich auch vorher die Termine mit sich selbst, weil genau das machst du bei den Non-Zero Days. Du reservierst dir immer Zeit an einem Tag dafür, um die Gewohnheit auszuführen. Entweder morgens oder vormittags. Abends würde ich nicht empfehlen, weil dann ist die Entscheidungsenergie schon meistens aufgebraucht. Man hat keine Lust mehr, ne? Das, was wir gerade schon hatten. Mhm. Lieber morgens oder am Vormittag, je nachdem, wann du gut drauf bist. So, da blockierst du dir ein kleines Zeitfenster, 30 Minuten, ne? Wie auch immer, und arbeitest an der Gewohnheit, die du verstärken möchtest. Entweder Pause machen, meditieren, lesen, Sport, an der wichtigsten Aufgabe arbeiten oder etwas, was dein Unternehmen nach vorne bringt, du aber überhaupt keine Lust drauf hast. Kunden anrufen wäre so ein Beispiel dafür, worauf man eigentlich nie Lust hat, den Vertrieb zu gestalten oder ein Angebot zu verschicken, ein Mitarbeitergespräch zu führen, dafür bessere Stimmung zu sorgen, das Team zu koordinieren, seinen Tag für den nächsten Tag zu planen. Das kann auch ein Non-Zero-Day-Punkt sein, dass ich das mache. Ja, diese Zeit reserviere ich mir. Das mache ich jeden Tag und damit kann ich sehr, sehr einfach mit klitzekleinen Schritten positive Gewohnheiten etablieren und diese so verstärken, dass sie sich irgendwann nicht mehr als ja Termine anfühlen, sondern so in meinen Tag übergegangen sind, dass ich das Gefühl habe, irgendwas fehlt heute. Ah, ich habe den Tag nicht geplant. Zack. Und schon fängt man damit wieder an und merkt, okay, die Gewohnheit ist da. Sie meldet sich, wenn ich sie nicht ausführe. Und das ist eigentlich das, wo wir mit dem positiven, produktiven Verhaltensmustern hinwollen.
Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass ich irgendein neues Tool kennenlernen muss und natürlich ist das oftmals mit so, ich weiß nicht, wie lange das dauert, es ist kompliziert, wie auch immer. Aber wenn ich einfach dann, so wie du es jetzt beschrieben hast, immer mal ein paar Minuten am Anfang dafür reserviere, es ist ein kleiner Einstieg, glaube ich, der nicht so weh tut und irgendwann entwickelt sich eine Gewohnheit raus und dann bin ich auch schnell in dem Tool drin und habe es auch verstanden und kann es anwenden.
Ja, völlig richtig. Ein super Beispiel, was ich immer nehme, dafür sind Sprachen und Software zu lernen. Ne? Ich möchte Englisch verbessern. So, ja, dann fang an damit, jeden Tag 5 bis 10 Minuten Englisch zu lernen. Mit einer App, mit einem Buch, mit einem Browserprogramm, was auch immer du haben möchtest, was dir gut tut. Leg eine Zeit dafür fest. Du kannst das im Zug auf dem Weg zur Arbeit machen. Du kannst das in deiner Pause machen. Du kannst das abends vor dem Workout machen, wenn das deine Zeit ist. Wie gesagt, ich würde es eher vormittags versuchen oder morgens sogar. Oder eine Software, ne? Eine neue Software zu lernen. Ja, dann schau dir zumindest, wenn du mit Migräne irgendwo im Bett liegst und sagst, boah, ich kann heute nicht. Ne? Ja, dann schau dir oder hör dir ein kleines YouTube-Video dazu an. Mach einen klitzekleinen Schritt in die richtige Richtung. Lass es nicht ausfallen. Versuch, diese Non-Zero-Day-Kette aufrechtzuerhalten. Das ist so ein mächtiges Tool, um Mikrogewohnheiten zu verstärken, um auch die Angst davor zu verlieren oder diese Scheu mit einer großen neuen Aufgabe zu beginnen. Oder wenn ich jetzt das Social-Media-Beispiel von dir nochmal nehme. Ne? Als Gründer muss ich Marketing machen, muss Social-Media machen. Ja, mach jeden Tag etwas für einen Social-Media-Account. Du musst nicht jeden Tag posten. Mhm. Wäre vielleicht gut, je nach Plattform, kommt immer ein bisschen drauf an, aber du kannst jeden Tag etwas vorbereiten, du kannst jeden Tag etwas schreiben, du kannst jeden Tag Ideen suchen, ein Bild generieren, wie auch immer. Jeden Tag kannst du etwas machen. Mach dir einen Plan, block Zeit dafür und mach das. Lass dich nicht davon abbringen. Mhm. Zieh das mal 30 Tage durch und guck, wo du dann stehst. Die meisten Menschen sind überrascht, wo man hinkommen kann nach dieser Zeit. Ja, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und du brauchst nur kleine Häppchen, du brauchst nur ein paar Minuten. Ich würde 30 Minuten anpeilen, aber an Tagen, an denen ja die Entscheidungsenergie niedrig ist und die anderen Einflüsse groß, reichen auch 5 Minuten, um halt die Non-Zero-Day-Kette nicht abbrechen zu lassen.
Das ist das Wichtige. So, wir haben 7 Wege, 7 Hacks abgeliefert. Tim, zum Abschluss, was wäre aus deiner Sicht das eine Thema, was Sie aber auf jeden Fall mitnehmen sollten, um einfach besser durch Ihren Tag zu kommen?
Das wichtigste Konzept für ein produktives Zeitmanagement und auch für weniger Stress ist Planung. Also plane deinen Tag, such dir Ziele, setz dir das eine Tagesziel. Mit einer Planung bekommst du so viel mehr Struktur, du bekommst Souveränität, du lässt dich weniger treiben. Plane deinen Tag. Das wäre das Mantra, mit dem ich die Zuschauer losschicken würde.
Vielen Dank. Das waren 7 sehr, sehr spannende Wege und Hacks, wie ich eigentlich direkt ab morgen produktiver arbeiten kann, wie ich mehr Zeit für das Wesentliche habe. Und als gute Nachricht auch nochmal für alle, die jetzt zugehört haben, wir werden noch 2 Zusatztipps veröffentlichen in ungefähr 2 Tagen. Also schaut einfach immer mal wieder auf dem Kanal hier nach. Und dort wird Tim noch 2 Tipps für Fortgeschrittene dann im Prinzip bekannt geben. Vielleicht, Tim, kurzer Ausblick, welche 2 sind das?
Wir werden einmal über die VIP-Liste sprechen und danach noch über den Zero-Based Thinking-Ansatz. 2 Tools, mit denen man, ja, wenn man sich gerade schon etwas höher auf der Karriereleiter befindet oder schon sehr beschäftigt ist und ein okayes Zeitmanagement hat, die aber dann nochmal die nötigen Impulse geben können, um von einem sehr erfolgreichen auf ein nachhaltig erfolgreiches und auf ein glückliches Leben zu kommen. Also die beiden Tipps kann ich wirklich nur empfehlen. Sie helfen sehr, sehr gut.
Wunderbar. Tim, dann vielen Dank für all die hilfreichen Tipps und ich kann ja sagen, bis bald. Wir hören uns ja gleich nochmal in einer kurzen Extra-Folge.
Bis bald, alles Gute.
So, und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet viele kleine Dinge mitnehmen, mit denen ihr jetzt eure Tage einfach ein Stück produktiver gestalten könnt. Mehr dieses Gefühl, Mensch, ich habe heute ziemlich viel gemacht, aber bin nicht richtig vorangekommen. Stück für Stück in den Hintergrund rücken könnt und ja, einfach mehr aus eurer Zeit macht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.